Sozusagen ein gesungenes Vater unser. Du bist gemeint, ist der Titel der heutigen Predigt. Und es gibt einen kurzen Impuls, ich hoffe, ich krieg's hin, wirklich kurz, weil das eigentlich ein sehr wichtiges Thema ist. Du bist gemeint, was soll das heißen? Ich habe einen provokanten Gedanken mitgebracht. Er fiel mir vor einiger Zeit mal in einem Gespräch mit jemandem ein, als ich gesagt habe, du, ich glaube, dass selbst wenn alle hier schon zum Glauben gefunden hätten und alle hätten durch Jesus Christus zu Gott als ihrem Vater gefunden und allen wäre klar, was das Evangelium ist, die gute Nachricht. Nur dir wäre das noch nicht bewusst. Nur dir. Saß mir jemand gegenüber. Und ehrlich, ich glaube, Jesus wäre für dich allein gekommen. Diese gelbe Schrift im schwarzen Hintergrund sieht man wieder nicht gut. Ich experimentiere noch. Ihr seht das. Jesus wäre für dich alleine gekommen. Kann das sein? Ist das nicht ein bisschen vermessen? Zumindest bei allen Theologen hier oder im Stream, die müssten eigentlich jetzt so ein bisschen Kribbeln bekommen. Ist das biblisch? Kann man das so sagen? Wenn alle schon zu Jesus gefunden hätten und alle gerettet wären und einer sitzt da, Detlef sitzt da, oder Frank oder Judith, Entschuldigung, wenn ich euch da gerade sehe, seid ihr mal dran mit namentlicher Nennung. Da sitzt noch jemand und weiß das nicht, dass Versöhnung mit Gott, mit unserem Schöpfer gibt, dass er alles getan hat dafür, dass wir bei ihm ankommen. Und dann wäre Jesus trotzdem allein gekommen, wäre trotzdem ans Kreuz gegangen, trotzdem für dich gestorben. Ist schon ein bisschen vermessener Gedanke, oder? Ihr werdet merken, warum der Gedanke mir an dieser Stelle sehr wichtig ist. Denn wir haben eine Geschichte aus Lukas 15, hier nach der Hoffnung für alle Übersetzung, die viele kennen werden. Dort heißt es, immer wieder kamen viele Zolleinnehmer und andere verrufene Leute zu Jesus, um ihn zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich und schimpften, mit welchem Gesindel gibt er sich da ab? Er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgende Geschichte. Stellt euch vor, einer von euch hätte 100 Schafe und eins davon geht verloren. Was wird er tun? Lässt er nicht die 99 in der Steppe zurück, um das verlorene Schaf so lange zu suchen, bis er es gefunden hat? Wenn er es dann findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen. Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude herrschen über einen Sünder, der zu Gott umkehrt, mehr als über 99 andere, die nach Gottes Willen leben und deshalb gar nicht nötig haben, zu ihm umzukehren. Oha, eine krasse Geschichte für die damalige Zeit. Jesus isst mit Zöllnern, mit Sündern. Wie kann er das tun? Und dann das Bild in Vers 4, der Hirte lässt 99 zurück, um eins zu retten. Das ist jetzt rein betriebswirtschaftlich gedacht nicht sehr klug. Und dann dieser Vers 5 bis 7, er trägt es voller Freude nach Hause und dann feiert er ein großes Fest. Auffallend ist, es gibt keine Bedingungen. Der Hirte stellt keine Vorbedingungen für das Suchen. Nein, aus seinem ganzen Herzen heraus geht er diesem einen Schaf nach und er schimpft auch nicht mit ihm. Ja, das Schaf sagt ihr wahrscheinlich jetzt ja eh nicht verstanden. Ja, das ist wohl recht. Er schimpft nicht, er trägt es sogar. Was war das damals für eine Geschichte? Wir müssen bei biblischen Texten ja immer gucken, was hat das damals für den Menschen bedeutet? Und dann der Übertrag auf uns heute. Was kann das für uns bedeuten? Das, was als erstes wie so eine nette Hirtengeschichte ausschaut, war in Wirklichkeit ein Frontalangriff auf das damalige Verständnis von Glaube, Religion, Reinheit, Status und auch von Gottes Gerechtigkeit und wer vor ihm gerecht wird, also wer ihm ja recht ist sozusagen. Die Zuhörer damals waren zwei Gruppen. Das eine, das waren die Zöllner, hier auch als Sünder bezeichnet, sozusagen die verlorenen Schafe. Die Zöllner paktierten mit den Römern und holten sich ihr Geld da dann auch nicht immer ganz ehrlich rein, nahmen mehr Steuern, als sie mussten. Die galten für die Menschen damals, besonders für die zweite Gruppe, als unrein. Sie waren isoliert. Wären die in den Gottesdienst gekommen, in der Synagoge, hätte man sie rausgeschmissen, womöglich oder zumindest einen großen Bogen um sie herum gemacht. Denn man war der tiefen Überzeugung, diese Leute, mit denen dieser Jesus da ist, die sind von Gottes Gnade ausgeschlossen. Dagegen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die in dieser Geschichte auch vorkommen, die stehen da, selbstgerecht. Denn sie haben das Gesetz bis ins Detail erfüllt und sie gingen diesem Gedanken nach, wenn wir das nur richtig machen, dann helfen wir vielleicht, dass der Messias bald kommt. Es gibt übrigens bis heute in jüdischen sehr besonderen Gruppen, dass sie bis heute glauben, wenn sie einmal alle Gebote halten, dann wird ihr Rabbi oder wer auch immer dann der Messias sein und der Messias kommen. Also all das eine Leistung, auf die wir stolz sein können. Und verbunden damit war eine Theologie der Trennung. Da gibt es die, die drin sind und die, die draußen sind, die, die rein sind und die unrein sind. Und man macht einen großen Bogen um alles Unreine. Und mit denen ist Jesus. Ihr holt euch auch nicht jeden an den Tisch, oder? Oder doch? Selbst heute hat das Miteinander Essen eine bestimmte Bedeutung. Miteinander Essen hieß damals, man geht eine Beziehung ein. Und deshalb isst man auch nicht mit Sündern. Das Miteinander Essen war auch Ausdruck des Status. Man machte sich eins mit, Punkt, Punkt, Punkt. Und mit dem, dass Jesus mit denen aß, machte sich dieser Jesus mit ihnen unrein. Wie kann er nur, wenn er der Messias ist, kann das doch nicht sein. Und dann erzählt Jesus denen ein Gleichnis. Ein Gleichnis mit dem damals nicht so angesehenen Beruf des Hirten. Hirten waren Lohnhirten, die manchmal auch Schafe klauten oder sonst wie betrogen haben, ihre Herren. Aber er nimmt dieses Bild des Hirten und erzählt, dass dieser Hirte 99 Schafe im Stich lässt. Wie leichtsinnig muss das erscheinen, wie wirtschaftlich auch riskant. Und er sucht dieses eine Schaf. Eins fehlt, eins von 100. 99 sind brav und bleiben an ihrem Ort. Eins fehlt und er läuft. Und wenn Schafe sich verlaufen haben, wenn sie erschöpft vielleicht dann nicht mehr weiter wissen, sie legen sich einfach hin. Und er nimmt dieses Schaf auf die Schultern und trägt es, er nimmt es auf. Und die Botschaft, überleg mal, was für eine Botschaft das damals besonders für die zweite Gruppe, nämlich die Pharisäer und Schriftgelehrten war, aber auch für die, bei denen Jesus saß. Diese Botschaft hieß: Ihr habt einen Gott, der den Verlorenen oder dem Verlorenen nachgeht. Ihr habt einen Gott, der auch nicht in Prozentzahlen rechnet, ob sich etwas wirtschaftlich oder geistlich lohnt. Und ihr habt einen Gott, der euch trägt. Eure Rettung ist ganz allein Gnade, zu 100% Gnade. Und es steht kein Vorwurf im Raum. Sondern Freude steht am Ende. Freude, ein Fest über das Finden von Menschen, von einem, Entschuldigung, einem Schaf, einem Verlorenen. Und damit sagt Jesus: Wisst ihr was? Wenn ihr über mein Essen mit den Sündern meckert, dann teilt ihr nicht Gottes Herz für diese Menschen. Dann teilt ihr nicht Gottes Herz. Und ihr seid damit nicht Teil dieser Freude und dieses Festes von Gott. Und spontan erinnert ihr euch vielleicht an den zweiten Sohn beim Gleichnis von den Söhnen, der draußen steht. Während drinnen ein großes Fest für den Sünder, den Bruder, der gesündigt hatte, stattfindet. Wenn ihr meckert über mein Essen mit diesen Menschen, dann habt ihr nicht verstanden, was Gottes Plan ist. Ihr seid nicht an Gottes Herz dran, das schlägt für die Sünder. Ihr seid nicht Teil seiner Freude. Und ihr merkt schon, was das für eine Botschaft ist. Auch heute bedeutet. Es könnte glatt wieder eine Predigt auch im Rahmen der Herzenssuche Predigtreihe sein. Aber wie auch bei all den anderen Predigten können wir heute was verstehen über das Herz Gottes. Und wir können umgekehrt heute auch unser Herz prüfen. Wie wichtig sind mir eigentlich Menschen, die verloren sind, weil sie Gott noch nicht kennen? Ja, das ist das Dilemma, dass es aus diesem Leben zwei Ausgänge gibt. Den einen zu Gott, sagt Jesus, und den anderen in die Gottesferne. Wie wichtig sind mir diese Menschen? Wie wichtig sind mir vielleicht die, die eher ausgegrenzt sind, auf die man herabschaut? Wie wichtig? Wollt ihr unser Wollen wir unser Herz heute prüfen? Ich habe das erlebt und das war wirklich faszinierend. Ich habe das erlebt, wie in einer Zeit, wo viele Menschen zum Glauben kamen, das war einmal zu Beginn meiner Zeit in meinem letzten Dienstort und dann am Ende nochmal, als die erste Flüchtlingswelle kam. Ich habe das erlebt, wie alle irgendwie gestaunt haben, was da passierte. In dieser zweiten Welle, wie viele Muslime, ehemalige Muslime in die Taufe stiegen, sich taufen ließen. Was da passierte in der Gemeinde? Und wie gleichzeitig sie natürlich gesehen haben, was für eine Arbeit ich mit diesen Menschen hatte, aber auch gesehen haben, wie begeistert ich davon war, welchen Hunger nach Gottes Wort diese Menschen hatten. Ich hätte mir nie träumen lassen, so viele Muslime zu taufen und zu Jesus einzuladen. Und die Gemeinde hat das gemerkt. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, aber vergiss doch nicht die 99 anderen Schafe. Und ja, ich konnte diesen Gedanken durchaus verstehen, diese eigene Bedürftigkeit. Lieber Hirte, Pastor heißt Hirte übersetzt, ne? Vergiss doch nicht die 99 Schafe, du kümmerst dich ja scheinbar nur noch um die Neuen in der Gemeinde. Und gleichzeitig habe ich gedacht, was ist das für eine Bedürftigkeit? Was hat man vielleicht noch nicht verstanden, wenn man meint, dass man immer noch den Hirten um jeden Preis braucht, auch wenn die Zeit gerade dran war, sich um das eine Schaf zu kümmern? Hat man wirklich ein Herz dafür, dass Menschen zum Glauben kommen? In der Gemeindegründungsarbeit habe ich erlebt, wie das Ziel am Anfang war, da im Sauerland eine Gemeinde zu gründen, in einer katholischen Gegend, ein völlig konservativer Ort, und da Menschen zum Glauben einzuladen. Und wie am Ende eine Gemeinde rauskam, die sich nur um sich selbst drehte, die ihre Form von Frömmigkeit pflegte und liebte und ganz vergessen hatte, dass sie als Rettungsstation dort in diesem Ort begonnen hatten. Und wie je mehr sich diese Gemeinde um sich selbst drehte, je weniger Menschen zum Glauben kamen. Alles war irgendwie schön, aber alles war nicht mehr das, was Menschen damals gebraucht hätten. Ich glaube, wenn es um Herzensprüfung geht, dann geht es immer auch um die Prüfung, ob wir in der Gefahr stehen, in so einer Kultur der Selbstgerechtigkeit zu stehen. In so einer Kultur des sich um uns selbst Drehens. Oder ob wir alles dafür geben würden, dass so wie vor 14 Tagen Menschen hier in die Taufe steigen und sich taufen lassen. Dass wir alles dafür geben würden, dass Menschen, die ohne Jesus Christus ein Leben leben ohne wirkliche Hoffnung. Das alles, dass Menschen, die verloren gehen, wenn sie sterben, ohne jemals mit Gott ins Reine gekommen zu sein, dass wir alles dafür geben würden, dass das geschieht. Und dass wir vielleicht auch heute an diesem Abendmahlsgottesdienst das Abendmahl neu begreifen. Denn das Abendmahl ist kein Wettbewerb der Frommen, sondern ein Tisch, zu dem Jesus bis heute einlädt. Und zwar alle, auch die, die vielleicht über sich selbst schlecht denken. Und deshalb kam vielleicht auch dieser Satz mir in den Sinn und ich habe geguckt, wo kommt der her? Und er kommt unter anderem von C.S. Lewis und von Kierkegaard, nachher noch das Zitat: Gott muss seine Liebe nicht aufteilen wie ein Kuchen. Er hat für jeden Einzelnen von uns gelitten, als ob er nur für diesen einen da gewesen wäre. Wenn du das einzige menschliche Wesen gewesen wärst, hätte er genau dasselbe getan. Und ich habe mir eingebildet, den Satz hätte ich mir selber überlegt. Nee, den habe ich irgendwann mal gelesen bei C.S. Lewis. Sind wir eine Gemeinde, die diesen einen, diesen Einzelnen, diese Menschen im Blick haben, die noch nicht von Jesus erfahren haben? Da ist dieser fünfte Tisch heute, ne? Wer soll darin Platz nehmen? Wenn ihr vorhin reingekommen wärt und ich hätte hier gestanden und gesagt, hey, du da, da ganz hinten auf der Ecke, du da, komm hier vorne zu mir. Ich habe das mal erzählt, wie mir das in der Seelsorge passiert ist, dass ich mit jemandem im Gespräch war und plötzlich dieser Gedanke kam. Manchmal erlebe ich das. Bei aller therapeutischen Schleue und Begabung ist das immer wieder faszinierend, wenn Gottes Geist mir plötzlich so ein Bild in den Sinn gibt und ich dieser Person, die mir gegenüber saß, sagte, hey, ich habe gerade ein Bild. Du kommst Einmal im Himmel, in den Thronsaal Jesu, in den Thronsaal Gottes, und da ist ein großes Fest. Du kommst rein und drückst dich an der Wand hinten so entlang, weil eigentlich bin ich ja gar nicht würdig, ne? Und dann steht vorne Jesus und zeigt auf dich und sagt, hey, du, komm. Und du guckst um dich und keiner ist da. Scheiße, der meint mich. Und der lässt dich locker. Komm her, hier, du hast hier Platz. Wenn ich jetzt jemanden hier in den Reihen angucken würde und sagen würde, hey, du, komm hier vorne. Susan wollte sich ja schon hinsetzen. Zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein, ne, Susan? Nein, Spaß. Versteht ihr den Gedanken? Du bist gemeint. So wie damals Jesus sich zu den Sündern gesetzt hat, zu denen, die von sich selber wahrscheinlich dachten, ich habe in dieser Gesellschaft verloren. Und zu denen setzt sich Jesus. Wer soll da Platz nehmen? Gerade der oder die, wo mit ihrer Lebenslast, mit ihrer Sünde, mit ihrer Verzweiflung, mit ihrem Zweifel, mit was auch immer gerade kämpfen. Der Platz ist für dich hier vorne. Vielleicht aber auch eine Herausforderung für dich, der du vielleicht ab und an mal gedacht hast, als du hier vorne gestanden hast beim Abendmahl, wer steht denn da neben mir? Kenne ich den oder die überhaupt? Vielleicht kennst du sogar die Person, die da mit zum Abendmahl geht und denkst, okay, vielleicht sollte die erst mal noch was ausräumen in ihrem Leben. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wo zu Beginn meiner Dienstzeit, damals 2002, 2003 war das, kamen zwei junge Frauen, und das war noch eine Zeit, manche können sich das gar nicht mehr vorstellen, was für ein Skandal. Zwei unverheiratete junge Frauen wurden gleichzeitig schwanger. Und das war eigentlich für alle klar, oder das war so der Tenor, man sollte nicht unbedingt schwanger werden, wenn man noch nicht verheiratet hat. Gott hat da einen guten Plan, für Frau, für Mann, für Kinder einen geschützten Rahmen zu bilden. Und diese zwei Frauen kamen zu mir, unabhängig voneinander, suchten das Gespräch. Auch das ist ein Novum, dass der Pastor besucht wird von sich selbst, wenn man etwas zu klären hat. Und ich weiß noch, das werde ich nie vergessen, wie diese Frauen irgendwann dann ganz normal wieder zum Abendmahl gingen, nachdem bekannt geworden war, sind schwanger, unverheiratet. Sie ging zum Abendmahl und ein alter Bruder, ein alter Christ aus meiner Gemeinde kam zu mir und sagte, Detlef, hast du das mitbekommen, dass die zum Abendmahl gehen? Ich sage, ja, warum nicht? Ja, aber, und ich hörte, dass man früher in dieser Gemeinde, wenn man einen Fehltritt begangen hatte, wobei ich mich schwer tue, wenn ein Kind entsteht, von einem Fehltritt zu sprechen. Aber wenn man so offensichtlich sich in was verstrickt hatte, was nicht nach Gottes geboten war, dass man dann ein halbes Jahr zur Strafe vom Abendmahl ausgeschlossen war und ein halbes Jahr nicht im Chor mitsingen durfte. Jetzt lacht ihr, ne? Und ich habe ihm erklärt, wer ins Abendmahl gehört. Wer gehört ins Abendmahl? Der alles glaubensmäßig im Griff hat? Der Glaubensstarke oder die Glaubensstarke, die Vorbilder, dürfen nur die hier stehen? Oder gerade die Personen hier am Tisch Platz nehmen und das Abendmahl nehmen, die diesen Zuspruch der Vergebung und der Gnade Gottes brauchen? Ins Abendmahl und an den Tisch Jesu gehören die Menschen, die von sich selbst vielleicht schlecht denken und gar nicht vorstellen sich können, dass sie gemeint sind, dass sich Jesus zu ihnen setzt. Die denken ja zu jedem anderen in dieser Gemeinde. So viel fromme und tolle Vorbilder. Von der Wand in die Mitte, dein inneres Versteck. Und vielleicht gibt es das auch bei dir, dass du dich an der Wand entlang drückst, in die hintere Ecke, auch heute vielleicht in diesen Gottesdienst gekommen bist und mit dem Gefühl, wer bin ich schon? Gehöre ich hier wirklich dazu? Ja. Gehörst du ins Abendmahl? Ja. Jesus schaut dich heute an, steht vorne am Tisch. Er winkt dich zu sich zum Abendmahl. Und ich finde das so schön. Ich finde das so schön, dass Jesus uns vormacht, wie man mit Menschen umgeht. Und für dich, der du vielleicht von dir selber schlecht denkst und denkst, wenn der Detlef hier vorne erzählt von Evangelium, von dass Gott mein Vater ist und von dem Heiligen Geist, der mich erfüllen soll und, dann sagt er das nur für die anderen und nicht für mich. Nein, es geht heute um dich. Es geht grundsätzlich beim Evangelium von der Gnade Gottes um dich persönlich. Du bist gesehen. In dieser Gesellschaft heute kein anonymer Teil einer Masse zu sein, sondern von dem allmächtigen Gott, von seinem Sohn angeschaut zu werden und eingeladen zu werden. Gott kennt dich persönlich, dich persönlich. Und er weint darüber, dass du so schlecht von dir selber denkst. Er will dich tragen. Es geht hier nicht um Leistung. Er schimpft noch nicht mal mit dir. Er schimpft nicht, sondern sagt, komm, lass dich tragen. Ich bin da. Und dann lädt er dich ein zu feiern. Gottes Natur ist das Feiern, das Fest, die Freude. Nicht umsonst hat Jesus sein erstes Wunder auf einer Hochzeit begangen und ja, er hat Wasser zu Wein und nicht Wein zu Wasser gemacht. Er wollte mit den Menschen feiern, weil das Reich Gottes mit Jesus angebrochen ist und am Ende wird einmal ein großes Fest stehen. Was für eine tolle Botschaft haben wir. Die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht. Eine Botschaft, die uns mitreißen will. Eine Botschaft, die uns den Glauben feiern lässt. Wir feiern Gottesdienst, wir feiern das Abendmahl. Und ich liebe es, dass ich eine Gemeinde habe, die versteht zu feiern. Und es ist einfach immer wieder schön, wenn wir Mitbringbuffet haben oder wenn wir im Advent uns hier treffen und an vielen anderen Stellen oder jetzt Anfang September, Donnerstag, der 1. September für die Senioren jetzt und für die, die bisher in die Bibelstunde gegangen sind, ein Donnerstagmorgen, wo wir Gemeinschaft haben, wo es was Leckeres gibt und Gottes Wort hören. Wir feiern. Und das ist eine Freude, die wir bei Gott geschenkt bekommen. Und das erlebe ich immer wieder, die selbst im Leid und in schweren Zeiten weiterträgt. Und wie oft bin ich beschenkt von Menschen weggegangen, die gerade eigentlich, wo ich dachte, mein Job, sie zu trösten, nein. Und das ist wichtig vielleicht, was Sören Kierkegaard gesagt hat zu diesem Gedanken. Christus stirbt nicht für die Menschen im Allgemeinen. Nein, er stirbt für dich, den Einzelnen. Und gäbe es nur eine einzige Seele auf Erden, so wäre er dennoch gekommen und hätte sich für sie dahingegeben. Du bist gemeint heute. Du bist gemeint, du darfst es empfangen. Diese Zusage für dein eigenes Leben annehmen. Hör auf, dich im Schatten zu verstecken. Hör auf, von dir selber schlecht zu denken. Selbst wenn du mit Sünde und mit Dingen zu kämpfen hast, die du nicht in den Griff bekommst, du bist Gottes Kind und sein Heiliger Geist lebt in dir. Und du darfst Veränderung erleben. Und selbst wenn du bis zu deinem letzten Atemzug mit Dingen zu kämpfen hast, wie Paulus mit seinem Stachel im Fleisch, dann wirst du im Himmel enden, weil es halt nicht auf dich ankommt. Und ein Gedanke, der mir durchaus wichtig war, das Spiegeln. Spiegeln wir als Gemeinde, spiegelst du als Einzelner dieser Gemeinde dieses Herz Gottes, dieses Herz des Hirten wider? Ja, ich glaube ja. Immer wieder erzählen mir Menschen, die hier neu sind oder zu Gast sind oder sich uns anschließen, auf dem Weg sind, dass sie uns als Gemeinde so erleben. Dass sie uns als eine Gemeinde erleben, die eine Kultur des Willkommens, der Freude, schön, dass du da bist, du darfst zu uns gehören, lebt. Und das Letzte nochmal, prüfen wir unser Herz, ob wir suchen danach, dass noch mehr Menschen das erfahren, dass sie gemeint sind. Dass Gott nicht irgend so eine abstrakte theologische Größe ist, so ja, es gibt einen Gott und alles richtig gehört zu unserer Kultur. Nein, dass dieser Gott ein Gott ist, der dich persönlich einlädt. Suchen wir danach. Und vielleicht dient auch dieses Abendmahl, und wir werden vor Mai werden noch mal am Sonntag auch ein Abendmahl feiern, um dein Herz noch mal zu prüfen. Hast du das verstanden, worum es geht? Und ich lade dich heute ein, an den vier Tischen gleich das Mahl zu nehmen, denn du bist gemeint. Genau dich lädt Gott heute ein, lädt Jesus ein zu seinem Tisch. Amen.
Ich bete. Herr Jesus, danke. Danke, dass du es bist, der uns einlädt. Du bist der gute Hirte. Himmlischer Vater, du bist der gute Hirte, der schon im Psalm 23 uns begegnet. Du bist es, der uns abholt, der uns trägt. Du siehst jeden Einzelnen. Wie groß musst du sein, wie herrlich, wie unfassbar. Dir ist jeder Einzelne wichtig und du willst sein himmlischer Vater sein. Jesus, du bist für jeden Einzelnen gekommen und wirbst darum, dass sie Ja sagen zu dem Geschenk der Gnade und Vergebung, die du uns gebracht hast. Dass sie Ja sagen und erfahren, dass sie Kinder Gottes sind. Und wenn du heute diese Predigt hier gehört hast, ob online oder hier im Saal, und du möchtest Ja dazu neu sagen oder wieder oder erstmals, dann sag Ja. Ja, Jesus, danke für deine Vergebung, danke für deine Einladung. Ich weiß, dass ich Gottes Kind sein darf. Und ich verstehe, wie unendlich wertvoll ich bin. Diesem Gott, der dafür sein Leben gegeben hat. Amen.